uns beten. Herr Jesus, wir sagen dir Dank dafür, dass wir uns darauf freuen können, auf deine Herrlichkeit, auf deine Gegenwart. Wir sagen dir Dank dafür, dass wir hineingehen dürfen und uns darauf freuen können, dass du kommst, dass du ein wiederkommender Herr und Heiland bist. Wir geben dir die Ehre. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen aufschließt, dass du uns in deinem Wort begegnest. Amen. Wenn man über das Thema Endzeit spricht, gibt es ja ganz unterschiedliche Emotionen, ganz unterschiedliche Empfindungen, mit diesem Thema zurechtzukommen. Auf der einen Seite ist es dann immer so ein wenig Angst, was wird wohl kommen. Man hat das eine gelesen, das andere gelesen, all das, was an Zerstörung und Erdbeben und so weiter kommt. Deswegen finde ich es sehr schön, wenn dieser heutige Sonntag überschrieben ist mit dem Wochenspruch: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Aus 2. Korinther 6, Vers 2, aus 1. Korinther 6, Vers 2. Ich denke, es ist schon eine ganz wichtige Sache wahrzunehmen, dass wir über dieses Thema reden können oder über dieses Thema, dass man nachdenken kann mit einer ganzen Menge Angst im Bauch. Was wird da auf uns zukommen? Aber das, was wir im Neuen Testament hören und wahrnehmen, ist immer, wenn Jesus mit seinen Jüngern darüber spricht, fürchtet euch nicht. Oder in der Offenbarung, wenn Jesus dem Johannes das offenbart und ihm begegnet und anfängt mit all diesen Dingen, heißt es immer, fürchtet euch nicht. Ein Engel kommt zu ihm, ermutigt ihn. Oder bei den Visionen wird deutlich, da wo Gott beschrieben wird in seiner Größe und Herrlichkeit, geht es nicht darum, irgendwelche Menschen zu vernichten oder irgendwelche Quälereien auszulösen, sondern zunächst einmal die Kapitel 4 und 5 nach den Sendschreiben ist eine Beschreibung der Größe und Herrlichkeit der Majestät Gottes und dass die Menschen, die bei ihm sind, sich freuen, ihn ehren, ihm Lobpreis geben, in seine Gegenwart kommen mit einer ganz großen Freude. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist die Zeit der Gnade. Wir gehen auf eine Zeit zu, in der Gott uns begegnet und uns Vergebung schenkt. Und wenn man im Johannesevangelium liest, wenn Jesus seinen Jüngern sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe, macht das deutlich, dass Jesus auch nicht möchte, dass seine 12 Jünger Angst haben vor dem, was kommen wird. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das Gericht trifft nicht mehr auf uns zu, soll nicht mehr uns ängsten, denn Jesus ist für uns durchs Gericht gegangen. Das ist eine der Überschriften, mit der wir dieses Thema begehen müssen. Sonst bekommt das eine merkwürdige Unwucht. Sonst nimmt das in unserem Herzen ganz andere Formen an. Dann freuen wir uns nicht auf das Kommen Jesu, sondern dann sind wir mit großer Ablehnung dem gegenüber, was da kommen wird. Und das soll ja gar nicht geschehen. Jesus sagt an anderer Stelle, siehe, es muss so passieren. Man wird sich da nicht herauslösen können, all das, was geschieht. Aber wir dürfen uns freuen auf den Tag der Gnade, auf die Zeit, wo Jesus uns mit seinem Heil begegnet. Die Losungen schlagen mehrere Predigttexte vor. Am nächsten Sonntag und am übernächsten Sonntag Matthäus 25 unterschiedliche Teile davon. Matthäus 24, 25, die große Endzeitrede Jesu, beginnend damit, dass Jesus und seine Jünger den Tempel auf dem Berg sehen, Berg Zion sehen, sie sind gegenüber auf dem Ölberg, schauen und die Jünger schwärmen davon, wie schön und wie groß dieser neue Tempel durch Herodes ja renoviert und erweitert worden, wie schön das alles geworden ist. Und Jesus beginnt dann seine Endzeitrede und sagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und tatsächlich, der Tempel heute ist nicht mehr vorhanden. Bestenfalls ist der Westwall übrig geblieben, also das heißt die Mauer an der Westseite des Berges, auf dem dann der Tempel stand, alles andere ist weg. Da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Ja, das stimmt. Die Jünger haben sich's nicht vorstellen können, aber das ist tatsächlich so gewesen. Tag des Heils. Keine Angst zu haben vor der Herrlichkeit Gottes. dieses heilig, 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 was wir in mehreren Liedern gerade gesungen haben, kommt aus dem Jesaja, aus der Berufungsgeschichte des Jesaja. Als Jesaja vor die Herrlichkeit Gottes gestellt wird und hört, dass die Engel heilig, heilig, heilig rufen, sagt Jesaja: Wehe mir. Ich gehöre zu einem Volk unreiner Lippen. Ich selber bin auch unreiner Lippen. Wehe mir. Das ist die Reaktion, die wir häufig haben, wenn wir mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert werden, vor die Herrlichkeit Gottes gestellt werden. Wenn Jesus kommt in seine Herrlichkeit, wahrscheinlich wird es uns dann auch so gehen. Wehe mir. Und in Jesaja 6 kommt dann ein Engel auf ihn zu, berührt ihn mit einer heiligenden Kohle aus dem Altarfeuer und reinigt ihn. Jesus wird schon Mittel und Wege finden, damit richtig umzugehen. Auch mit dem, wie es uns dann geht, auch die Sorgen und Ängste. Wehe mir, Herr, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Damit kann Jesus schon umgehen. Wir brauchen da keine Sorge haben, dass er in irgendeiner Weise dann erstaunt ist, dass wir Sünder sind. Das wird ihn nicht verwundern. Dafür ist er gestorben, dafür hat er sein Leben gegeben. Keine Angst vor dem Thema Endzeit, vor dem, was uns da begegnet. Ich möchte mit uns den eigentlichen Predigttext lesen aus Lukas 17. Die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn die neue Welt Gottes kommen? Luther übersetzt das Reich Gottes. Er antwortete ihnen, die neue Welt Gottes kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird euch sagen können, hier ist sie oder dort ist sie. Die neue Welt Gottes ist schon jetzt da, mitten unter euch. Zu seinen Jüngern aber sagte er, die Zeit wird kommen, wo ihr alles dafür geben würdet, auch nur einen einzigen Tag der Herrlichkeit des Menschensohnes mitzuerleben. Aber dieser Wunsch wird sich nicht erfüllen. Man wird euch zwar einreden wollen, hier ist er oder dort ist er, geht niemals dorthin und lauft solchen Leuten nicht nach, denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der den ganzen Horizont erhellt. Aber vorher muss der Menschensohn viel leiden und es erdulden, dass ihn die Menschen dieser Zeit von sich stoßen. Wenn der Menschensohn kommt, wird es auf der Erde zugehen wie zur Zeit Noahs. Damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. So ging es, bis Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und keiner von ihnen überlebte. Es wird genauso sein wie zur Zeit Lots. Die Menschen kümmerten sich nur ums Essen und Trinken, Kaufen und Verkaufen, Pflanzen und Bauen. So ging es bis zu dem Tag, an dem Lot die Stadt Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen in den Flammen um. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn erscheint. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, der wird es für immer gewinnen. Im Matthäusevangelium ist hier an dieser Stelle eine Ergänzung gemacht. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, für mich, der wird es für immer gewinnen. Ist doch interessant, diese ganze Fragestellung ist jetzt hier an dieser Stelle nicht ausgelöst, dass die Jünger und Jesus vor dem Tempel stehen und die Größe des Tempels, den Herodes gebaut hat, bewundern und Jesus sagt, nein, das wird hier kein Stein auf dem anderen liegen, sondern es ist ausgelöst durch eine Frage der Pharisäer, wahrscheinlich durch etwas, was Jesus gepredigt hat. Ausgelöst durch das, was sie bei Jesus gehört haben und dann nachfragen, ja, wie wird es denn nun sein? Wann wird es denn jetzt sein mit dem Reich Gottes? Die Antwort Jesu ist interessant. Es wird nicht berechenbar sein. Es geht nicht darum, dass man das Reich Gottes dann sehen wird, wie irgendein Ministerium mit Außenminister oder irgendein Ministerium mit Finanzminister oder mit zwei Leuten an der rechten und linken Seite des Herrschers. Jesus macht den Pharisäern deutlich, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Im Griechischen steht da entos, in euch, inmitten von euch. Und im griechischen Wörterbuch steht dann so eine kleine Erklärung, dass das ja dann nicht in uns sein kann, sondern dass unter euch gemeint ist. Aber wörtlich steht da in euch. Heißt sicherlich auch unter euch. Es ist interessant zu beobachten, dass Jesus zur Frage, wie ist das denn mit dem Reich Gottes, zwei Antworten gibt. Eins für die Pharisäer und eins für seine Jünger. Den Jüngern aber sagte er, und dann kommt was ganz anderes. Ist ja interessant. Zum Thema, wann kommt das Reich Gottes, wann ist Endzeit, gibt es offensichtlich ganz unterschiedliche Antworten. Für die einen Hörer das, für die anderen Hörer das. Für die Pharisäer das Thema, wie ist es mit deinem Herzen? Reich Gottes muss sich in deinem Herzen abspielen oder eben gar nicht. Reich Gottes hat etwas zu tun, was sich in dir abspielt, unter euch, wie ihr miteinander umgeht. Das, was dir wichtig ist in deinem Leben, was ist den Pharisäern wichtig? Sie haben auch den ganzen Tag Bibel gelesen, Schrift gelesen, sie waren ja Schriftgelehrte. Aber wenn sich Jesus gestritten hat mit Menschen, dann hat er sich mit Schriftgelehrten gestritten. Die Rechthaberei dieser Leute ist ihm so zuwider. Und sie hatten immer recht, sie kannten ja auch die Schrift. Sie wussten, wie man Minze und Dill verzehntet. Und sie wussten, wie man reisen kann am Schabbat, indem man einen Sack Wasser aufs Kamel setzt. Sie wussten ganz genau, wie man die Gesetze auslegen muss und wie man die Gesetze umgehen kann. Dies und jenes Schriftgelehrte, die den ganzen Tag fromm im Wort Gottes lesen, mit denen hat sich Jesus angelegt und sagt, hört mal, Reich Gottes muss sich in deinem Herzen abgeben. Sie haben sich gekümmert darum, woran wird man unrein, mit welchen Menschen kann man an einem Tisch sitzen, um selber nicht unrein zu werden. Was kann man essen, um nicht unrein zu werden? Was kann man tun? Was muss man nicht tun? Was muss man unterlassen? All diese Fragen haben diese Leute bewegt. Man kann offensichtlich die Bibel lesen in einer Art und Weise, wo Jesus sagt, so geht's nicht. Die beiden Antworten sind zu unterschiedlichen Menschen unterschiedlicher Frömmigkeit gesagt. Es sind beides fromme Gruppen, die Jünger und die Pharisäer. Und den einen muss Jesus sagen, bevor du dich um das Thema Wiederkunft oder Reich Gottes oder all diese Sachen kümmern kannst, dann muss etwas in deinem Herzen geschehen, sonst wird es krumm. Reich Gottes ist etwas, was sich in dir befindet oder eben nicht. Und ich denke, das muss man zunächst mal hören. Und man muss es hören, dass er das zu ganz super frommen sagt, zu ultraorthodoxen frommen. Wie schnell können wir auch zu Pharisäern werden, rechthaberisch mit dem, was wir in der Bibel lesen. Das eine Komma steht vor dem Punkt und der eine muss so und dies und jenes. Ich selber bin Schriftgelehrter. Manches, was ausgelegt wird, ist Unsinn. Man muss das korrigieren, sicherlich. Aber mit der frommen Rechthaberei ist ja nicht gemeint, dass wir Bibel lesen. Bibel lesen soll nicht in die fromme Rechthaberei hineinführen. Was müssen wir die letzten Kommata in der Endzeit wissen, wenn wir nicht in der Lage sind, mit unserem Nachbarn richtig umzugehen? Reich Gottes muss sich doch zunächst einmal in deinem Herzen abspielen, bevor du dich um die Terminierung, um die Termine und Uhrzeiten des Reiches Gottes in der Endzeit kümmerst. Reich Gottes muss entos geschehen. Unter euch. So wie ihr miteinander umgeht, so wie du in deinem Herzen geprägt bist, sonst bringt es nur krumme Dinge. Sie warteten darauf, ob es nicht irgendwelche Dinge gibt, die man schon vorbereiten kann für den Umsturz der Römer. Denn wenn das Reich Gottes kommt, dann hat das ja doch mit Umsturz zu tun. Wenn Gott regiert, dann müssen die da raus. Und man könnte ja schon mal das eine oder andere vorbereiten, Herr. Wann und wie muss denn das passieren? Die Frage hatte handfeste Konsequenzen zur Folge. Und Jesus sagt, nee. Reich Gottes muss in deinem Herzen geschehen. Schick niemanden mit dem Messer auf den Weg, um einen Römer umzubringen. Das ist nicht Wiederkunft, das ist nicht Aufrichten des Reiches Gottes. Das soll mit Endzeit nichts zu tun haben, dass du jetzt auch noch mit dem Messer umherläufst. Ob wir mit dem Bombengürtel umherlaufen oder mit der MG irgendwo rumlaufen, es geht doch nicht darum, dass wir die Endzeit vorbereiten, dadurch, dass wir jetzt auch noch irgendwelche, die wir für falsch halten, umbringen. Herzenssache, Auswirkung auf unser Herz. Reich Gottes, macht Jesus deutlich, ist da, wo Jesus, wo Gott regiert. Da ist doch Reich Gottes. Angela Merkel, das Reich von Angela Merkel ist da, wo ihr Wort regiert, Gesetzeskraft hat. Das ist in Deutschland. Und wenn ich Jesus zu meinem Herzen, zu meinem Herrn mache, dann muss er doch in meinem Herzen etwas zu sagen haben. Dann muss doch das, was sein Wort sagt, in meinem Herzen, in meinem Leben Auswirkungen haben. In der Umgebung, wo ich lebe, Auswirkungen haben. Bevor du dich daran, man kann im Daniel rechnen, 3,5 Jahrwochen, ist das jetzt 1914 oder 1935? Was soll das? Zunächst einmal musst du doch in der Lage sein, mit deinen Nachbarn klarzukommen, mit deinem Ehemann klarzukommen, bevor du ausrechnest, ob jetzt Hitler der Antichrist war oder doch lieber Rom oder Nero oder der Papst. Man kann mit solchen Fragen sehr schön sich streiten. Und wahrscheinlich wäre Jesus der Erste, der sich dann mit dir streiten könnte, würde. Reich Gottes ist mitten unter euch, oder nicht? Das sagt Jesus den Pharisäer, den super frommen, die den ganzen Tag Bibel lesen. Wie merkwürdig, wenn es sowas gibt. Herr, bewahre uns davor, dass wir Pharisäer werden, dass unser Glaube nur noch aus Rechthaberei besteht, dass wir richtiger sind als die anderen, die ja sowieso alle falsch sind, die sehen das falsch mit diesem Thema und mit jenem Thema, die machen das nicht richtig und das nicht, wir sind die einzig Richtigen. Wehe uns. Wehe uns, wenn wir sagen, wir verunreinigen uns mit denen, bestenfalls auch von anderen Kirchen, denn die sind ja nicht richtig. Wir verunreinigen uns, wenn wir mit denen uns vielleicht bei einem Frühstück zusammensetzen. Wie schnell sind wir in solchen Gedankengängen und halten das auch noch für fromm? Wer nimmt das Wort Ökumene in den Mund? Das geht ja nicht, da wird man unrein. Wie schnell sind wir ganz schnell auf dem Weg der Pharisäer und merken gar nicht, dass wir die Ersten sind, mit denen Jesus sich streiten würde. Reich Gottes muss sich in deinem Herzen abspielen, da beginnt es. Und bevor du dich darum kümmerst, wie das mit der Endzeit ist, kümmere dich doch zunächst einmal um dein Herz, um die Art und Weise, wie du mit dir und mit anderen umgehst. Welche Menschen du für unrein und eklig erklärst, mit denen du nicht am Tisch sitzen möchtest. Schau dir an, mit wem Jesus sich da alles so am Tisch sitzt. Und die Pharisäer sagen, das kann gar nicht der Messias sein, der sitzt ja mit denen am Tisch. Der ist gekommen und setzt sich mit denen an, kann gar nicht Messias sein. Reich Gottes ist da, wo Jesus regiert, wo Gott regiert. Reich Gottes ist nicht da, wo wir Schriftgelehrte werden. Ein bitteres Wort. Reich Gottes ist nicht da, wo wir Schriftgelehrte werden. Ist das nicht gut, in der Bibel zu lesen? Kann das denn falsch sein? Die Art und Weise, wie man in dem Wort Gottes liest, mit welcher Motivation, wozu liest du Bibel, um dein Herz formen zu lassen oder um Recht zu haben? Solltest du Jura studieren, die haben Recht. Bibel liest man doch, um sein eigenes Herz zu formen und nicht um anderen mit irgendeinem Zeigefinger zu begegnen, sie für unrein zu erklären oder für falsch. Wozu lese ich in der Bibel? Werde ich Schriftgelehrter? Werde ich Mensch, der andere für unrein erklärt? Wenn ich selber dann Angst habe vor der bösen Welt, ich habe das in der Predigt schon mal erwähnt, ich habe mich ein wenig erschrocken, dass es heute in Israel wieder ultraorthodoxe Bestrebungen gibt, die sich von der Welt systematisch abwenden, wo es Menschen gibt, die einen schwarzen Mantel überziehen und einen weiteren. Es gibt Leute, in der Dokumentation konnte man sehen, Menschen, die 7 schwarze Mäntel übereinander ziehen, um die Welt nicht zu berühren, um niemanden zu berühren, weil man unheilig wird. Was für eine Merkwürdigkeit, wenn das Lesen in der Schrift zu solchen Dingen führt. Da wird das Leben abgeschnürt. Jesus ist auferstanden, hat das Leben gegeben. Wehe uns, wenn wir in solche Gedankengänge hineinkommen. Möge uns Jesus davor bewahren. Die Antwort an die Jünger. Manchmal ist das so, dass es im Reich Gottes für unterschiedliche Hörergruppen unterschiedliche Antworten gibt. Aber ich denke, es geht hier nicht um irgendeinen Widerspruch, sondern darum zu verstehen, dass die eine Frage auf der anderen aufbauen muss. Wenn du das mit dem Heil und dem Regieren Jesu in deinem Herzen nicht drauf hast, dann macht die andere Frage in deinem Herzen alles kaputt. Dann hast du Angst und freust dich nicht mehr auf Jesus. Wenn er nicht zum Heil in deinem Herzen geworden ist, dann liest man die Bibel und hat Angst vor all den Erdbeben und Hungersnöten, ein Drittel des Wassers und ein Drittel der Bäume und irgendwie die Sterne vom Himmel und was nicht alles da auf uns zukommt. Den Jüngern macht er deutlich, dass man, indem man bei Jesus zu Hause ist, dass man dann auch das ertragen kann, was da geschehen muss. Nur wenn ich weiß, dass Jesus ein Herr ist, der für mich alles gegeben hat, dann habe ich vor dieser Frage keine Angst mehr. Ansonsten kippt das hinten runter. Nur wenn ich weiß, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und zu Weihnachten, zu Advent, bereiten wir uns auf das Kommen Jesu in besonderer Weise vor. Die Art und Weise, wie Jesus gekommen ist, macht deutlich, dass er uns lieb hat, dass er nicht kommt, um uns zu vernichten. Das ist nicht sein Ziel. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, zu retten. Das eine muss auf das andere aufbauen, muss Grundlage für das andere sein, sonst wird es ein schiefer Baum, schiefer Turm zu Pisa. Bekommt ein tödliches Ungleichgewicht, wird eine ganz merkwürdige Sache. Reich Gottes ist dort und das, wo Gott regiert, wo seine Liebe regiert, wo seine Liebe uns Leben ermöglicht und uns hilft, Leben zu tragen, auch das Leben anderer. Es geht also nicht um Rechthaberei, um schriftgelehrte Besserwisserei, um Absonderung von der Welt, sondern um die Verkündigung des Heils und der Erlösung mitten in diese Welt hinein. Nicht Absonderung von der Welt, sondern Sendung in diese Welt hinein. Das Thema Endzeit führt dazu, dass wir Menschen von dem Heil Jesu sagen, dass wir ihnen deutlich machen, dass Jesus auch für dich gestorben ist. Und dass er auch für dich einen Sinn, ein Ziel in deinem Leben hat. Soll nicht zu unserer Angst führen, sondern zur Errettung der Menschen. Was sagt Jesus seinen Jüngern? Interessanterweise sagt er ihnen auch nicht, wann und wo. Das hätten sie auch so gerne gewusst. Und fragen die Pharisäer das schon mal, sagt er ihnen das nicht, aber uns sagt er das auch nicht. Ärgerlich. Möglicherweise auch mit der Sorge, wenn man es genau wüsste, dass man dann ganz komisch wird, ganz kurios wird. Weiße Kleider anzieht, auf irgendeinen Berg geht. Das will er nicht. Bleibt unten in der Erde, auf der Erde und redet mit den Leuten. Jetzt zieht ihr nicht schwarze Gewänder an, um die Welt nicht zu berühren. Zieht auch keine weißen Gewänder an, um dem Herrn näher zu sein. Ich sende euch mitten in die Welt. Nun bleibt da auch. Geht da doch auch hin. Geht da doch auch hin. Es gibt bestimmte Zeichen seines Kommens. Interessanterweise, der rote Faden, der hier in diesem Predigttext steht, ist die Normalität. Es gibt andere Predigttexte, also etwa Matthäus 24 und 25 oder in der Offenbarung, oder es gibt verschiedene andere Schwerpunkte. Hinweise, was mit der Endzeit geschieht. Und ein Hinweis ist sicherlich die ganzen Chaos-Problematiken, Erdbeben und Hungersnot und all diese Dinge. Hier in diesem Text, was Jesus seinen Jüngern direkt sagt, heißt, Essen und Trinken ist möglich. Kaufen und Verkaufen ist möglich. Heiraten und geheiratet werden ist möglich. Das Kennzeichen, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, ist, sie werden aber so damit beschäftigt sein, dass ich störe, wenn ich komme. Nicht wie ein Dieb in der Nacht. Das andere, wenn ihr das mal drauflegt, Matthäus 24. Matthäus 24, 42 bis 44, ein ähnlicher Text. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir meinen, Endzeit ist immer nur Chaos und Erdbeben und all diese Dinge, und daran werden wir es merken. Sicherlich auch. Das, was Jesus hier deutlich macht, heißt, man wird kaufen und verkaufen und essen und trinken. Man wird sich so mit dem Essen und Trinken und mit dem Kaufen und Verkaufen und wo fahre ich mit meinem Urlaub hin und all diesen Dingen so beschäftigen, dass Jesus, wenn er wiederkommt, einfach nur stört. Unvorbereitet wird er uns treffen. Die Endzeit ist nicht von Hungersnot geprägt, sondern dass man essen kann und trinken kann und damit reichlich zu tun hat. Interessant, dieser Hinweis. Man wird in der Endzeit, das ist sicherlich die schöne Seite dieser Sache, kaufen und verkaufen können. Man wird Sachen essen und trinken können, obwohl ja steht, dass ein Drittel des Wassers giftig geworden wird und so weiter, ein Drittel der Bäume kaputt geht. Es wird genügend zu essen da sein. Aber beschäftige dich mit diesen Alltagsdingen nicht so, dass Jesus kommt und du bist unvorbereitet. Es wird zur Zeit der Endzeit sein wie zur Zeit Noahs. Was für ein Vergleich. Die Leute haben Noah für verrückt erklärt, haben gesagt, ist doch alles in Ordnung, es regnet nicht so schön, wir können essen und trinken, was willst du eigentlich? Mit deiner Arche liegst du völlig daneben. Uns geht es an manchen Stellen genauso, wenn wir davon reden, dass für Gott die Zeit langsam zu Ende ist hier auf dieser Welt, dass er das einsammelt, dass er beginnt, das einzusammeln, wird es den Menschen ganz genauso gehen und sie werden sagen, was willst du, uns geht's doch gut. Ist doch wunderbar, wir können essen und trinken, heiraten und geheiratet werden und du redest immer von Endzeit. Was soll das? Kann ich nicht verstehen. Das wird bis zu dem Moment sein, wie bei Noah, wo er und seine Familie in die Arche gegangen ist und dann plötzlich wird es ruckzuck Schluss sein. Es wird auf der einen Seite unvorbereitet uns treffen als Menschheit und auf der anderen Seite wird es aber sichtbar sein für jeden. Es ist keine Geheimwissenschaft. Es ist nicht irgendwas Unwissendes, was man nur durch Spezialforschung herauskriegt. Jesus sagt, das ist wie ein Blitz. Schau dir in der Nacht an, wenn ein Gewitter ist, du wirst sehen, ob es blitzt oder nicht. Und das geht von einem Horizont zum anderen. Das kriegen alle mit, es blitzt. Du brauchst nicht irgendwo forschen, ist Jesus 1914 gekommen oder 1935, er ist im Geheimen gekommen, nur für die Gläubigen, Eingeweihten und all diese Dinge, wo es ja viele nette Bücher drüber ging. Es ist keine Geheimlehre. Jesus sagt, es ist wie ein Blitz. Alle sehen es und kriegen es mit, aber waren bis kurz vorher noch mit Kaufen und Verkaufen und Heiraten und geheiratet werden und Essen und Trinken und Urlaubsvorbereitung und was nicht alles beschäftigt, aber nicht mit dem Reich Gottes. Es gibt so viele Dinge zu essen und zu kaufen, dass das Reich Gottes nur stört. Jesus, du störst. Ich war gerade dabei, nach Sharm el-Sheikh zu fahren. Ich wollte einen Tauchurlaub machen. Jesus, könntest du nicht 14 Tage später? Es kommt mir viel gelegener. So wird es uns treffen. Wir werden beschäftigt sein mit den Dingen unseres Lebens, aber unvorbereitet im Geistlichen. Man wird nicht nur hinweisen können auf irgendwelche Chaos-Situationen, sondern hier wird beschrieben, dass es eine ganz normale Situation ist. Ähnlich wird es mit Lot verglichen. Auch Sodom, auch Gomorra waren Städte, in denen es offensichtlich fröhliches, lustiges Leben gab. Und sie haben es bis kurz vorher nicht mitgekriegt. Es geht also nicht darum, dass in der Endzeit alles schlechter geht. Wir können auch nicht darauf hinweisen, dass man sagt, siehe, es wird alles schlechter, also kommt die Endzeit bald. Nein. Jesus nennt an anderen Texten bestimmte Zeichen, an denen man es erkennen kann. Aber dieser Text hier, das, was Jesus seinen Jüngern sagt, macht deutlich, es ist normal. Es ist Normalität. Es ist zu essen da, es ist zu trinken da. Es wird wunderschönes Leben sein. Allen geht es gut. Keiner ist krank, aber sie sind alle beschäftigt. Das kommt mir sehr ähnlich mit dem, was ich heutzutage wahrnehme. Uns geht es so gut, dass wir das Reich Gottes gar nicht brauchen. Herr der Himmel, was brauchen wir ihn auf der Erde? Ist doch Himmel. Und mein Auto? Wunderbar. Können die Engel genauso schnell fliegen wie mein Auto? Hör mal, was soll ich im Himmel? Die alltäglichen Dinge wickeln uns ein. Jesus sagt nicht, dass wir wie Pharisäer uns absondern sollen. Er sagt nicht, dass wir uns zurückziehen sollen. Aber er macht uns deutlich, dass die Welt, in die wir hineingesandt werden, uns einwickelt nach Strich und Faden. Und er sagt, trotzdem geht hin. Jesus sagt nicht, dass wir uns zurückziehen sollen an irgendeinen heiligen Ort, auf irgendeinen heiligen Berg. Nirgendwo sagt er das. Aber die Welt und der Alltag, in den wir hineingesandt werden, hat eine große Dynamik, uns einzuwickeln nach Strich und Faden. Wachet. Wachet, damit es uns als Gemeinde nicht auch so geht, damit wir nicht mitgewickelt werden. Wachet, schaut euch die Zeichen an, die Jesus nennt. Es gibt viele Zeichen, die er nicht nennt. Hoffnung für alle Übersetzung. Ich hatte zunächst im Predigtext die Luther-Übersetzung. Bei Hoffnung für alle kommt es sehr schön und besser zum Vorschein. Die Menschen dachten nur an ihren Alltag, nur an ihr Essen und Trinken. Nur an ihr Essen und Trinken, nur daran, wie es mir geht. Endzeit. Endzeit ist da, wo wir nur an uns denken. Und es wird genügend Themen geben, wo man sagt, davon habe ich noch nicht genug und davon habe ich noch nicht genug und ich war auch noch nicht im Sharm el-Sheikh, würde ich auch noch gerne hin. Endzeit heißt, dass wir nur noch an uns denken, sozusagen an unseren Bauch, das, was mich betrifft. Und damit nennt Jesus ein ganz wichtiges Kennzeichen. Wir werden in uns verkrümmt sein und nur auf unseren Bauchnabel achten. Und wenn man daraufhin mal Matthäus 24 und 25 sich anschaut, 25 vor allem, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus hält dagegen und sagt, wenn ihr einen Kranken besucht, wenn ihr einen Gefangenen besucht, wenn ihr einen Depressiven besucht, das habt ihr mir getan. Das ist das Zeichen, was in der Endzeit oder der Maßstab in der Endzeit, um Böcke und Schafe voneinander zu trennen, interessanterweise. Das ist das Zeichen, woran geschieden wird. Und die einen und die anderen fragen, Herr, wo haben wir dich denn besucht? Und Jesus sagt dann, was ihr einem dieser Geringsten getan habt. Also das heißt, die Dynamik der Endzeit wird sein, sich auf seinen Bauchnabel zu fixieren. Diejenigen aber, die vom Geist Gottes getrieben sind, sind diejenigen, die sich auf den Nächsten beziehen. Die einen Kranken besuchen, einen Gefangenen besuchen, einen Menschen helfen, dem geringsten Bruder auch unter die Arme greifen, die nicht nur auf sich selber bezogen sind. Interessanterweise ergänzt sich das. Das, was Jesus hier sagt und was in Matthäus 24 und 25 dann steht. Wer sein eigenes Leben retten will, erhalten will, entfalten will, bewahren will, fördern will, der wird's verlieren. Wer sein eigenes Leben bewahren will, natürlich möchte ich mein Leben bewahren, ich gehe auch nicht als Selbstmordattentäter umher, ich bewahre mein Leben, aber das ist nicht gemeint. Wer nur darauf ausgerichtet ist, dass sein eigener Alltag klappt, sich entfaltet, der wird all das verlieren. Der wird das Leben endgültig verlieren. Was du aber einem der Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Maßstab für die Endzeit. Die Lieblosigkeit wird Überhand nehmen. Ein Kennzeichen, was Jesus an anderer Stelle nennt, was dem hier entspricht. Lieblos bin ich mit anderen, wenn ich nur mich selber wahrnehme. Gemeinde ist also der Ort, wo man einander wahrnimmt, wo wir für den anderen da sind und sicherlich auch für die Leute, die uns die Weltsituation hier nach Eppinghofen spült. Ob sie jetzt diesen Glauben oder jenen Glauben haben. Reich Gottes spielt sich in der Hinwendung zum Nächsten ab. Philipper 2, wenn Jesus sagt oder deutlich macht, dass er all seine Herrlichkeit im Himmel gelassen hat, um Mensch zu werden wie wir, um uns nahe zu kommen, ist das genau die Art, mit der Jesus uns auch sendet. Zum geringsten Bruder und zur geringsten Schwester hinsendet. Bewahre Gott dich davor, dass du nur deinen Bauchnabel siehst und dass der Horizont deines Gesichtsfeldes wird. Wehe uns, wenn uns das geschieht. Schön ist, wenn Jesus in unserem Herzen regiert. Was heißt das? Bibellese und Gebet ist wichtig, immer noch. Aber sich korrigieren zu lassen an der Stelle, wo man zum christlichen Pharisäer wird, zum christlichen Schriftgelehrten. Was nützt es, das letzte Komma in irgendeinem Prophetentext zu kennen, aber der Mensch in meiner Nachbarschaft leidet. Dass das ein Gleichgewicht bekommt, auch in unserem eigenen Leben. Es ist schön wahrzunehmen, dass Essen und Trinken in der Endzeit möglich ist. Gott gönnt uns ein gutes Essen, auch am Ende dieser Zeiten. Heiraten dürfen wir. Luther sagt, er würde noch einen Apfelbaum pflanzen, auf jeden Fall. Warum denn nicht? Sicherlich dürfen wir essen und trinken, aber das ist nicht der Sinn deines Lebens und nicht das, woran Gott dich misst. Unser Auftrag ist, in die Welt hineinzugehen, auch wenn wir in der Gefahr stehen, uns davon einwickeln zu lassen. Wachsamkeit heißt, weder uns zu vergraben und abzusondern, noch uns vergraben zu lassen von der Geschäftigkeit des Alltags dieser Zeit. Ich würde gerne, dass wir miteinander beten, dass Gott uns dabei hilft, an dieser Stelle wachsam zu sein. Wer betet mit uns? Herr, Dank für die Annehmlichkeiten, die du uns schenkst. Herr, wir sagen dir Dank für den Wohlstand, in dem wir leben dürfen. Wir preisen dich für dieses Vorrecht, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Und Herr, wir bitten dich doch, dass das zu deiner Ehre gebraucht wird. Dass uns all das, was du uns schenkst und geschenkt hast, nicht dazu führt, dass wir uns von dir abwenden, dass wir gleichgültig dir gegenüber werden, weil wir alles haben. Wir sagen dir Dank, Herr, für die Geschenke, die du uns machst. Aber schenk, Herr, dass wir dich nicht aus dem Auge verlieren und dass du als wiederkommender Herr deine Herrschaft aufrichten wirst. Wir bitten dich um deinen Segen, dass du uns wach machst. Dass du uns wach machst, Herr, dass wir nicht nur unseren eigenen Bauch beobachten, sondern dass wir dich und dein Handeln in dieser Welt beobachten. Wir sagen dir Dank dafür, Herr, dass du an uns handelst und durch uns handelst in dieser Welt, an den Menschen dieser Welt. Aber schenk, Herr, dass wir selber nicht weltlich werden, dass wir selber nicht eingewickelt werden in diese Welt und unsere geistliche Kraft verlieren. Wir bitten dich um deine Hilfe und um deine Gnade an dieser Stelle. Amen.